Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Eckhard Rölke.
Einen schönen guten Abend. Wir schauen in dieser Sendung gleich dreimal in die Zukunft und fragen, wie geht es mit dem Kulturpass für 18-Jährige weiter? Wie geht es weiter mit dem Lesen in Zeiten der Mündlichkeit? Und wie geht es weiter mit dem Van Gogh Museum in Amsterdam, das dringend saniert werden muss? Außerdem machen wir gleich einen Kunstausflug nach Riga und wir erinnern an den Komponisten Rodion Štětřín, der im Alter von 92 Jahren gestorben ist. Seit 2009 gibt es in Riga ein Festival für zeitgenössische Kunst mit dem schönen Titel Survival Kit, initiiert und organisiert vom Latvian Center for Contemporary Art. Ingo Arendt ist zurzeit in der lettischen Hauptstadt und wird uns nun von diesem Festival live berichten. Herr Arendt, einen schönen guten Abend.
Guten Abend nach Berlin, Herr Rölke.
Erzählen Sie uns doch ein bisschen etwas über die Atmosphäre auf diesem Festival. Wofür steht dieses Survival Kit?
Naja, wie der Name schon sagt, Überlebenseinrichtung, das ist ein kleines Kunstfestival, 2009 gegründet, Sie haben es gesagt, so eine Art Mini-Biennale. Die Gründung war damals eine Reaktion der lettischen Kunstszene auf die internationale Finanzkrise, die Lettland eben auch stark getroffen hat. Und dieses Festival war sozusagen der Versuch, diesem Schockmoment eine Art kulturelle Reflexion entgegenzusetzen, also als Überlebensmittel und nicht nur Batterien, Kekse und Werkzeuge, die man sonst so in Survival-Kits für Durchhalteübungen findet. Findet jedes Jahr statt, meist an verlassenen oder zerstörten Orten in Riga, also immer so ein Moment des Wiederaufbaus auch damit gemeint. Hat mal in den historischen Markthallen von Riga stattgefunden. Die 16. Ausgabe in diesem Jahr, die gastiert in einer alten Textilfabrik am Stadtrand, die nach der sowjetischen Zeit stillgelegt wurde. Dieses Festival hat schon mehr so Off-Charakter, aber nachdem die 2018 gegründete Riga-Biennale, von der ich auch schon mal berichtet habe, damals von einem russischen Fischfabrikanten finanziert wurde, wegen der politischen Situation eingestellt werden musste, ist jetzt diese private Initiative eben zu einem der wichtigsten Kunstfestivals im Baltikum avanciert.
Zentral für das Festival in diesem Jahr ist der Begriff House of Sea More. Das ist gewissermaßen die Überschrift. Was hat es denn mit diesem Motto auf sich? Wie ist es zu verstehen?
See More ist also Englisch und meint mehr sehen, besser sehen. Die Biennale nimmt das Motiv des Vogels als Krisenheiler auf. See More spielt auf den Wundervogel aus dem lettischen Sagenschatz an, der dem blinden König die Augen öffnet, was natürlich wunderbar auf die gegenwärtige Weltlage passt. Und die Kuratoren von Slavs und Tatars, ein Berliner Kunstkollektiv, das dieses Jahr die Biennale kuratiert hat, die haben das parallelisiert mit der Figur des Vogels Simurg aus der persischen Mythologie. Das ist so ein hybrides Lebewesen, halb Hund, halb Frau, auch ein Rettungssymbol. Und diesen Simurg, den stellen sie dem Adler der westlichen Tradition entgegen, der so als starker Vogel ein Symbol der toxischen Männlichkeit ist. Und das politische Motiv hinter dieser ganzen Ausgabe und hinter dieser ganzen Konstellation war eine Art Suche nach einem dritten Weg zwischen der westlichen Hegemonie und dem russischen Imperialismus hin zu einem Transnationalismus und einer neuen Solidarität, was ja schon auch eine spannende Fragestellung in der gegenwärtigen Zeit ist. Und ist überhaupt typisch für diesen Ansatz von Slavs und Tatars, die nach eigenem Bekunden das Gebiet östlich der Berliner und westlich der chinesischen Mauer, bekannt als Eurasien, künstlerisch vermessen wollen.
Da haben Sie ganz schön was zu vermessen. Das ist ja alles so ein bisschen der theoretische Überbau, den Sie jetzt so schildern, Herr Arendt. Wie schlägt sich das denn jetzt in den Kunstwerken nieder, die in Riga gezeigt werden?
Naja, das ist ein kleines Festival, keine Riesenbiennale wie Venedig. Hier gibt es insgesamt mal gerade 25 Positionen zu sehen. Ich könnte die sehr eindringliche Arbeit von Slavs und Tatars selber nennen. Eine ziemlich große blaue Glasskulptur, transparent, die eine Kralle des Vogels Simurg darstellt mit rot manikürten Nägeln und eben dieses Genderfluide dieses mythischen Vogels hervorhebt, der eben ein Symbol einer anderen Art von Persönlichkeit ist. Oder aber auch die fantastischen Arbeiten der ukrainischen Künstlerin Oksana Shashko, die im Stil der religiösen Ikonenmalerei arbeitet. In diese Tableaus, also eben im Ikonenstil, die sehen aus wie Ikonen, sind aber so kleine Verfremdungen eingebaut, die man nicht sofort merkt. Bei einer Kreuzigungsszene beispielsweise hängt eine Frau am Kreuz und bei dem gekreuzigten Mann direkt daneben ist der Penis erigiert, wie das manchmal bei Toten passiert. Und damit will die Künstlerin also das Indoktrinieren der Orthodoxie unterlaufen. Und Arbeiten solcher Art findet man sehr häufig in dieser Biennale.
Lettland ist ja unmittelbarer Nachbar von Russland. In Lettland leben viele Russen, die auch keine lettische Staatsbürgerschaft haben und die sich nicht mit der lettischen Kultur identifizieren. Das ist ein latentes Problem. Spielt denn der Ukraine-Krieg irgendwie und die geopolitische Spannung auf dieser Biennale in Riga eine Rolle?
Naja, wenn man nach Riga kommt, wie ich vor ein paar Tagen, dann ist man erstaunt, dass hier alles ziemlich normal und lebendig aussieht. Eine quirlige baltische Metropole, die letzten Sommertage genießt. Hier ist im Moment überall Public Viewing wegen einer Basketballmeisterschaft. Andererseits weiß man, die russische Grenze ist nur rund 270 Kilometer entfernt. Und die Angst vor einem russischen Angriff ist das tägliche Lebensgefühl der Menschen hier in der Stadt und im Land. Austra Bertsina, die Festivaldirektorin, hat mir erzählt, dass sie seit dem russischen Angriff auf die Ukraine eben seit Jahren Schlafstörungen hat und sich im Keller ihres Hauses mit drei Kindern eine Art Schutzraum für den Krieg angelegt hat. Manche Leute reparieren ihre Häuser nicht mehr, weil sie sagen, es hat vielleicht gar keinen Sinn, wenn die Russen kommen. Und unmittelbar nach dem Kriegsbeginn hat sich vor 3 Jahren diese massive Russlandfeindlichkeit auch im Niederreißen der letzten Denkmäler aus der sowjetischen Periode Luft verschafft. Die Spannung spiegelt sich aber auch in einigen Kunstwerken wieder, etwa in den Werken der ukrainischen Künstlerin Sana Shamaruakova-Danska, wo man so halb abstrakte, ineinander fließende Figuren erkennen kann, die sich im Schmerz winden. Und die Künstlerin sagt dazu eine Art metaphergleichen Satz: Die Traumata der vergangenen Generationen sind wiedergekehrt. Der Aggressor ist seit Jahrhunderten der gleiche geblieben. Also das ist der Subtext einer ansonsten sehr prächtigen und vielfältigen Biennale.
Das Kunstfestival Survival Kit in Riga, live aus der lettischen Hauptstadt, war das Ingo Arendt. Herr Arendt, vielen Dank. Einen schönen guten Abend.
Guten Abend.
Es gibt zahlreiche Studien, die belegen, dass es den Menschen immer schwerer fällt, Texte zu lesen, sich zu konzentrieren, um etwas kompliziertere Sachverhalte zu verstehen oder auch intellektuell dann danach zu verarbeiten. Lesen, keine Frage, ist anstrengend. Wahrscheinlich werden auch deshalb viele Texte immer kürzer und simpler. Oder man verzichtet ganz auf das Lesen und hört einfach nur zu. Es wird geredet, rauf und runter in den klassischen Medien, in Podcasts und vielen, vielen anderen Kanälen. Was bedeutet unser Umgang mit der Schrift, mit dem Lesen? Wie steht es um die Zukunft des Lesens? Genau das ist der Titel eines Buches, das der Medienwissenschaftler Christoph Engemann gerade im Verlag Matthes und Seitz veröffentlicht hat. Er ist zu mir ins Studio gekommen. Herr Engemann, einen schönen guten Abend.
Schönen guten Abend, ich freue mich hier zu sein.
Sie stellen eine Krise des Lesens fest und berichten, dass manche Ihrer Studierenden nicht mal mehr wüssten, was ein Bücherregal ist. Wie ist es denn zu dieser Krise des Lesens gekommen? Können Sie das kurz skizzieren?
Ja, also kurz zu dieser Anekdote. Das ist mir in einem Seminar entfahren, wo die typische Situation eintrat, dass ich gefragt hat, wer hat den Text gelesen? Und natürlich fast wieder niemand ihn gelesen hatte. Und ich habe dann einfach die Frage gestellt, wer von Ihnen hat ein Bücherregal? Und einige dieser Studierenden wussten nicht, warum ich sie das gefragt habe. Ein paar andere haben geschmunzelt. Und was das anzeigt, ist, dass das Verhalten zu lesen sich ändert, und zwar eigentlich auch da, wo man es erwartet, in der Universität. Da kommen Leute ja hin und müssen durch das Nadelöhr der Schrift, um am Ende ein Zertifikat zu bekommen, auf dem wiederum geschrieben steht, dass sie geschrieben haben und gelesen haben. Und das ist eine Herausforderung, die sich Lehrer, Akademikerinnen und alle anderen, die irgendwie professionell mit Texten umgehen, gerade stellen müssen.
Meint Sie denn, Herr Engemann, mit Lesen Bücher lesen?
Ja, das ist eine gute Frage und das wäre dann auch gleich sozusagen meine Antwort. Wenn wir über Lesen reden, über was sprechen wir dann? Krisen des Lesens wurden immer wieder festgestellt. Das ist kein neues Thema. Die haben immer wieder Konjunkturen. Es scheint aber doch so zu sein, dass sich tatsächlich was verändert, nämlich, wie Sie es eben auch schon gesagt haben, die Auseinandersetzung mit langen Texten, mit also ganzen Büchern oder langen Journalartikeln, vielleicht auch längeren Zeitungsartikeln. Das kann man auch historisch sehen an so etwas wie Zeit oder Spiegel. Wenn man die sich aus den 90er Jahren anguckt, sind die Texte sehr viel länger und der Weißraum sehr viel kleiner. Da passiert etwas. Und wenn so ein Wandel stattfindet, dann werden immer auch Differenzen neu ausgehandelt. Zum Beispiel die Differenzen zwischen Männern und Frauen. Lesen Frauen mehr oder weniger? Das ist gerade sehr umstritten. Es gibt Studien, die behaupten, dass Männer weniger lesen würden. Andere wiederum sagen, man muss das differenzierter sehen. Ich glaube, was man zumindest festhalten kann, ist, dass sich die Art und Weise zu lesen ändert und dass man möglicherweise auch anders gucken muss, wo wird gelesen, weil wir lesen ja alle sehr, sehr viel jeden Tag auf unseren Endgeräten. In WhatsApp, in Telegram, in Signal, auf irgendwelchen Webseiten und so. Also möglicherweise wird historisch mehr gelesen als je zuvor, aber in anderen Formaten. Und die Hierarchien der Formate, wo das Buch sozusagen oben steht und vielleicht die Chatnachricht ganz unten oder ein Foreneintrag, die ist in Bewegung.
Jetzt gibt es natürlich eine ganz, ganz neue Möglichkeit, Texte zu produzieren. Stichwort KI, Stichwort ChatGPT. Welchen Anteil hat denn diese KI an diesen Entwicklungen, die Sie skizzieren, Herr Engelmann?
Ich glaube, einen sehr großen, aber man muss auf etwas anderes schauen als auf die bloße Textproduktion durch Large Language Models, also ChatGPT und ähnliches. Ich glaube, eine Veränderung, die schon relativ lange im Hintergrund läuft, ist die, dass künstliche Intelligenz, KI, das Verhältnis zwischen mündlicher Sprache und Schrift verändert. Und zwar dahingehend, dass KIs automatisch transkribieren, was wir sprechen. Und das ist die Grundlage für YouTube, für Instagram, für TikTok und all diese Formate, Podcasts, die wir alltäglich nutzen. Weil die Transkripte, die da im Hintergrund erstellt werden, die wir manchmal auch sehen können auf YouTube zum Beispiel, für die Plattform die Voraussetzung sind, unsere Feeds zu konstruieren. Also was auf meinem Endgerät ankommt, entscheiden die Plattformen, die Algorithmen, die da laufen, auf Grundlage von Transkriptionen von gesprochener Sprache. Und das ist neu. Und das ist etwas, was KI ermöglicht hat und was das Verhältnis zwischen Oralität und Literarität verändert.
Oralität, also die Mündlichkeit.
Die Mündlichkeit, genau. Die Unterscheidung zwischen Oralität und Literarität, zwischen Schriftlichkeit und Mündlichkeit ist selbst umstritten und hat selbst eine schwierige Geschichte. Die hat sozusagen einen kolonialen Index, weil man zwischen oralen und schriftlichen Kulturen unterscheiden wollte und natürlich die oralen Kulturen abwerten wollte und das auch getan hat. Insofern ist die in sich schwierig und die hat eine eigene Geschichte. Aber was jetzt passiert ist, dass die Plattformen dieses Verhältnis verschieben. Und wir leben mit den Effekten dieser letztlich neuen Form, ich nenne das Plattformoralität. Und die zeichnen sich dadurch aus, dass zum ersten Mal historisch gesehen das gesprochene Wort wieder aufgefunden werden kann. Wir können danach suchen. Wenn ich auf YouTube ein Video suche, tippe ich Wörter ein, zum Beispiel ein Kochrezept. Was mir zurückgegeben wird, ist für die Maschine gesprochene Sprache, die transkribiert worden ist.
Eine ihrer Thesen lautet, nicht das geschriebene, sondern das gesprochene Wort bringt Diskurse voran, hat also Relevanz. Können Sie dafür Beispiele nennen?
Ja, also es gibt, glaube ich, ganz viele Beispiele von den trivialen Dingen, die ich eben schon genannt habe, dass man sich mit Wissen ganz anders auseinandersetzen kann, indem man nämlich, wenn man etwas wissen will, wie repariere ich mein Auto, wie koche ich Reis oder so etwas, oder was sind die gegenwärtigen Positionen von Kanzler Merz zum Sozialstaat? Ich finde ein Video oder ein Podcast dazu. Also wir setzen uns mit unserer kulturellen Wissensproduktion zunehmend über gesprochene Sprache auseinander. Wo das aber auch Effekte hat und, glaube ich, sehr weitreichende, ist in der politischen Arena. Und ich glaube zum Beispiel, dass reaktionäre und rechte Strömungen das, was ich Plattformoralität nenne, früher und besser als Vehikel erkannt haben, um ihre Position zu vertreten und zu verbreiten.
Kann man denn insgesamt auch sagen, es geht eigentlich das Hören gegen das Sehen? Man kann ja wegsehen, wenn man möchte. Weghören kann man ja nicht. Man kann das Ohr nicht einfach verschließen. Und das ist ja ganz schrecklich, wenn man einem Gespräch nicht folgen will. Ja. Man muss zuhören, man kann aber weglesen. Ist das Ohr das bessere Einfallstor für sinnliche Anregung als das Auge?
Also da wäre ich skeptisch. Ich glaube, man kann das Argument auch umdrehen. Also natürlich geht beim Lesen eine andere Form der Abstandsgewinnung damit einher, das ist klar. Ich sehe aber auf der anderen Seite die Möglichkeit eben, die wir bei Podcasts und Videos und so weiter haben, einfach wegzuswitchen. Man kann einfach natürlich sehr schnell wechseln, zappen sozusagen, und man ist dem Zwang des Hörens nicht so ausgesetzt, wie wenn man jetzt beispielsweise im öffentlichen Raum steht und beschallt wird.
Aber man wird natürlich schneller geködert. Also
ja, wie gesagt,
man hört irgendwas und dann sagt man, oh klasse, klingt
ja,
gut.
Klingt gut,
ja. Das also, mit dem Lesen funktioniert nicht so schnell.
Ja, also wie gesagt, es gibt möglicherweise eine Abstandsform. Aber ich will noch mal einen Schritt zurücktreten. Was ich glaube, ist, dass wir diese Unterschiede neu aushandeln müssen. Und dass das die Aufgabe ist, die sich jetzt sozusagen stellt.
Wer sind wir?
Wir, diejenigen, die so einen Kulturwandel beobachten. Also, und die sich die Frage stellen, wenn es so ist, dass diese alte und mit hohem Gewicht aufgeladene Unterscheidung zwischen Mündlichkeit und Schriftlichkeit sich verschiebt, welche Folgen hat das? Was bedeutet das für unsere Institutionen, für unsere Form von Dokumentation, für die Art und Weise, wie wir Regeln finden, wie wir Entscheidungen treffen. Das ist alles durchzogen von Ideen von Schriftlichkeit versus Mündlichkeit. Und diese Verhältnisse müssen wir neu sortieren.
Wir im Radio, wir dürfen uns ja über diese neue Oralität, über diese neue Mündlichkeit ja eigentlich nicht beschweren. Das ist ja unsere ureigenste Aufgabe, auch so gut zu reden, dass uns die Hörerinnen und Hörer zuhören.
Ja, ich glaube, also wir sind ja hier im Deutschlandfunk und damit in einem öffentlichen Sender.
Deutschlandfunk Kultur.
Deutschlandfunk Kultur, genau. Und wir sind damit sozusagen in einer Institution, die entstanden ist vor dem Hintergrund einer totalitären Erfahrung. Und die den Auftrag hatte, das Radio nicht nur neu aufzustellen, sondern auch in seinen Möglichkeiten auszuprobieren und zu befragen. Und das hat das Radio in den 50er, 60er, 70er Jahren und auch bis heute gemacht. Also die ganze Frage des Hörspiels, der Hörspielästhetik, die Frage der Stimmenästhetik, die Sie gerade angesprochen haben, also Stimmmelodie, was für ein Sound hat das alles und so weiter, die sind alle sozusagen reflexiv gemacht worden, um herauszufinden, wie kann ein plurales, föderales, demokratisches Radio funktionieren im Unterschied zu einem totalitären Radio. Und dort würde ich jetzt auch, Deutschlandfunk Kultur, Deutschlandfunk und so weiter, machen ja längst Podcasts. Aber ich glaube, im Unterschied zu den kommerziellen Podcast-Anbietern bieten sich hier vielleicht Möglichkeiten, solche ästhetischen, politischen Experimente dieser neuen Formate zu unternehmen. Und das würde ich als eine Aufgabe ansehen, die sozusagen gegen die Plattformoralität oder vielleicht auch mit der Plattformoralität jetzt im Raum steht.
Über die Zukunft des Lesens in Zeiten der Mündlichkeit. Der Medienwissenschaftler Christoph Engemann war das. Er hat dieses aktuelle Buch geschrieben, gerade erschienen, Zukunft des Lesens. Herr Engemann, ich danke für Ihren Besuch hier im Studio. Dankeschön.
Sehr gern. Vielen Dank.
Kultur für alle, das war mal eine Forderung und zugleich ein Versprechen der SPD, als Hilmar Hoffmann nämlich Kulturdezernent in Frankfurt war. In den 70ern war das. Lange, lange ist das her. Inzwischen werden bekanntlich deutlich kleinere Kulturprojekte lanciert. Statt Kultur für alle gab es zuletzt Kultur für 18-Jährige, der Kulturpass nämlich. Per App konnten Jugendliche, die ihren 18. Geburtstag feiern, ihr Kulturpass-Budget freischalten. 2023 waren es 200 Euro, dann waren es 100 Euro und nun droht das Aus für den Kulturpass. Die Hintergründe von Wladimir Balzer.
Wenn man sich im politischen Berlin so umhört, hat eigentlich keiner etwas gegen den Kulturpass. Die Grundidee, Jugendlichen den Zugang zu Kultur zu erleichtern, finden alle Parteien gut und auch der Kulturstaatsminister. Doch wenn es darum geht, wie, mit welchen Mitteln, welchen Zielen, dann zeigen sich die Unterschiede. Die Fakten sind jedenfalls eindeutig. Der Kulturpass, eingeführt, um 18-Jährigen nach der für sie verheerenden Pandemie mit einem Kulturbudget auszustatten, ist in den aktuellen Haushaltsverhandlungen auf 0 Euro gesetzt. Dass sich das noch ändern wird, ist unwahrscheinlich. Auch wenn in den nächsten Tagen dazu Gespräche zwischen Kulturstaatsministerium und Abgeordneten im Bundestag stattfinden werden, der Kulturpass, wie wir ihn kennen, hat kaum eine Zukunft. Kulturstaatsminister Wolfram Weimer kann der Grundidee des Kulturpasses dabei durchaus etwas abgewinnen.
Gut war die Intention, junge Menschen an kulturelles Geschehen heranzuführen und zu motivieren, sich selber in die Kultur einzubringen. Die Ansicht, diese Haltung, die kann man nur begrüßen.
Doch seine Kritik überwiegt.
Schlecht war, dass bestimmte Zielgruppen, die man sehr im Auge hatten, ländlicher Raum, sozial vulnerable Gruppen, dass die nicht richtig adressiert wurden. Und schlecht war, dass zu viele Jugendliche einfach nur ins Kino gegangen sind oder sich einen Comic gekauft haben. Und das war nicht die Intention des Kulturpasses. Deswegen ist er auch in die Kritik geraten.
Man könnte bei den kaum erreichten Jugendlichen auch noch jene mit migrantischem Hintergrund hinzuzählen, die den Kulturpass anteilig deutlich weniger genutzt haben. David Schlesing, kulturpolitischer Sprecher der Linksfraktion im Bundestag, erkennt ebenso dieses Problem.
Kultur funktioniert bei uns natürlich auch viel über Sprache, über sprachliche Zugänge. Kultur ist bei uns immer noch ein sehr elitärer Bereich. Also es müsste schon einfach tatsächlich andere Ansprachen finden. Ich meine, auf der anderen Seite, ich kenne das von so vielen Theatern, ich komme ja nur aus der Theaterwelt, die tatsächlich ihre Angebote vielsprachig aufsetzen, die zum Teil Programme, Spielpläne in verschiedenen Sprachen herausgeben.
Die Linke will den Kulturpass fortführen, ebenso die Grünen, von denen das Projekt zu Zeiten der Ampelregierung ja stammte. Die aber auch nicht verhindern konnten, dass der Kulturpass noch in ihrer Regierung eingekürzt wurde. Also auch die Vorgängerin von Weimar, die Grüne Claudia Roth, hätte das aufwendige Projekt in der Dauerhaushaltskrise kaum mehr retten können. Ihre eigene Regierung hatte dafür am Ende sogar gar kein Geld mehr vorgesehen. Hinzu kam nun auch noch die Kritik des Bundesrechnungshofs, der die Zuständigkeit des Bundes bei dieser kulturpolitischen Maßnahme generell in Frage stellte. Und nicht zuletzt die tatsächlich hohen Kosten, den Pass zum Laufen zu bringen. 30 Millionen Euro für Verwaltung und Technik. Das ist ein Drittel des Gesamtetats. Olaf Zimmermann, Geschäftsführer des Deutschen Kulturrats und oberster Kulturlobbyist in Berlin, kennt diese Zahl.
Das alles hat sich natürlich nicht gelohnt, wenn ich das nach 2 Jahren einstelle. Deswegen sind diese Kosten ja auch so enorm hoch. Also wenn der Kulturpass 10 oder 20 Jahre laufen würde, dann wären auch die Anfangsinvestitionen im normalen Bereich. Und man würde sagen, klar, das braucht man als Verwaltungskosten.
Doch die Liste der Kritik ist auch noch länger. Etwa das eindeutige Übergewicht für den Kauf von Büchern. Jeder zweite Kauf war ein Buch, jeder dritte ein Konzert. In Museen aber wollte zum Beispiel fast niemand. Und CDs hat natürlich auch niemand gekauft, der 18 ist. Ganz zu schweigen von digitalen Angeboten, die konnte man nämlich gar nicht nutzen. Dieser Kulturpass hat Jugendlichen tatsächlich nur analoge Angebote gemacht.
Der Kulturpass nur für nicht digitale Güter, der ist bei den heutigen Jugendlichen zum Scheitern verurteilt.
Jetzt wird nach Alternativen gesucht. Aus der SPD etwa heißt es, die eigentliche Corona-Generation sei gar nicht erreicht worden, weil die zum Zeitpunkt der Pandemie entweder noch nicht oder nicht mehr 18 war. Hier sind sich die meisten einig. Die Beschränkung auf ein Lebensjahr macht wenig Sinn. Das Anspruchsalter müsse also erweitert werden. Aber dazu braucht es nach dem Ende des Passes neue Wege. Kulturstaatsminister Weimar konnte sein Etat etwas erhöhen und will den nutzen.
Und damit haben wir jetzt auch Spielraum, neue Initiativen zu starten, neue Projekte zu ermöglichen. Da sind einige Ideen in der Pipeline und ich denke, wir werden schon in diesem Herbst interessante neue Projekte hören.
Die Rede ist von privaten Sponsoren für neue Förderprogramme. Genauso diskutiert wird aber auch das Absenken von Kosten für Jugendliche, etwa bei Tickets für Museen. Aber auch die Einbindung anderer Ministerien für mehr jugendliche Teilhabe. Nicht zuletzt, um die teure digitale Infrastruktur des Kulturpasses nicht umsonst aufgebaut zu haben.
Wie geht es weiter mit dem Kulturpass? Eine Recherche war das von Wladimir Walzer.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Während der Corona-Pandemie wurde das rechtsextreme Buch Kulturkampf um das Volk von Martin Wagener mit staatlichem Geld gefördert. Das Landgericht Frankfurt am Main hat nun eine Klage des Börsenvereins des deutschen Buchhandels auf Rückzahlung der 7.500 Euro abgewiesen. Im Rahmen des Förderprogramms Neustart Kultur bezuschusste der Börsenverein damals die Druck- und Produktionskosten. Der Lau-Verlag hatte zuvor zugesichert, das Buch werde keine jugendgefährdenden, gewaltverherrlichenden, verfassungsfeindlichen oder strafbaren Inhalte haben. Nach der Veröffentlichung wurde es vom Bundesamt für Verfassungsschutz allerdings doch als verfassungsfeindlich eingestuft. Im nun vorliegenden Urteil kommt das Gericht zu dem Schluss, dass der Inhalt des Buches Kulturkampf um das Volk zwar als durchaus reaktionär und in großen Teilen auch als rechtsnational sowie verfassungskritisch, aber noch nicht als verfassungsfeindlich einzuordnen sei. Ein Gemälde des italienischen Barockmalers Giuseppe Ghislandi ist wieder verschwunden. Dabei wurde es gerade erst wiederentdeckt von niederländischen Journalisten. Sie sahen das von den Nazis geraubte Werk Portrait of a Lady zufällig in einer Immobilienanzeige. Ein Foto zeigte, wie das Gemälde über einem Sofa in einem Anwesen in Argentinien hing. Die dortigen Behörden untersuchten das Haus nun, konnten das Bild aber nicht finden. Dafür hing an der besagten Wand nur noch ein Teppich. Bundesstaatsanwalt Carlos Martinez gab an, man habe nur einige Dokumente sichergestellt, die möglicherweise Aufschluss über das Gemälde geben könnten. Er betrachtet den Vorfall als mutmaßliche Vertuschung eines Schmuggels, der in Verbindung mit Völkerrechtsverbrechen während des Zweiten Weltkrieges steht. Das Werk ist eines von Hunderten, die dem Kunsthändler Jacques Goudsticker von den Nationalsozialisten geraubt wurden. Das zum Verkauf angebotene Haus gehörte dem hochrangigen Nazi-Funktionär Friedrich Kadgin, der nach dem Zweiten Weltkrieg nach Südamerika zog. Das Haus wurde von seinen Töchtern zum Verkauf angeboten, gegen sie wird nun ermittelt. Der Hype um den Netflix-Film K-Pop Demon Hunters kommt auch der Hochkultur zugute. Das koreanische Nationalmuseum verzeichnet eine Rekordzahl an Besucherinnen und Besuchern. Schon in der ersten Hälfte des Jahres kamen 2,7 Millionen Menschen und damit 64% mehr als im Vorjahr. Seit im Juni der Animationsfilm rund um die fiktive Girlgroup Huntress herausgekommen ist, hat sich die Zahl noch einmal erhöht. Ja, im Vergleich zum Vorjahreszeitraum sogar verdoppelt. Im Juli waren fast 750.000 Menschen in dem Museum. Besonderen Andrang verzeichnet der Museumsshop. Die meisten der Angebote dort, die auch im Film vorkommen, sind derzeit ausverkauft. Zum Beispiel ein Anstecker mit einem Tiger aus einem traditionellen koreanischen Gemälde, der einem der Hauptcharaktere ähnelt. Das Nationalmuseum hat nach einem Bericht der Zeitung The Chosun vor, die Beliebtheit des Films in ein nachhaltiges Interesse für koreanische Kultur umzuwandeln. Mehr als 20 Jahre Forschung stehen hinter diesem Projekt über einen der einflussreichsten Gestalter des frühen 20. Jahrhunderts. Die Klassikstiftung Weimar hat ein digitales Werkeverzeichnis über 1600 Objekte wie Möbel, Keramiken oder Silberarbeiten des belgischen Designers Henri van de Velde am Freitag freigeschaltet. Die Datenbank ist nun für die Öffentlichkeit kostenlos und weltweit abrufbar, wie die Stiftung mitteilte. Für das Verzeichnis wurden zu jedem Objekt Informationen eingestellt, wie das Entwurfsjahr, Materialien und Auftraggeber. Zahlreiche Abbildungen ergänzen die Daten. Annette Ludwig, Direktorin der Museen der Klassikstiftung Weimar, sprach von einem Meilenstein für die Van de Velde-Forschung, die zudem für die Gattung Werkverzeichnis Maßstäbe setze.
Nach 50 Jahren, da nagt so an manchem Gebäude der Zahn der Zeit. Das ist offensichtlich zum Beispiel an hunderten Brücken in Deutschland. In den 70er Jahren gebaut, fuhren einst VW Käfer darüber und ein paar Laster. Inzwischen brettern SUVs und Sattelschlepper über den Asphalt in hoher Frequenz. Auch Gebäude, die 50 Jahre gut funktioniert haben, müssen jetzt allmählich saniert werden. Und damit kommen wir zum Van Gogh Museum in Amsterdam. Es ist weltberühmt und eben gut 50 Jahre alt. Die Zukunft des Van Gogh Museums steht in Frage, sagt drohend die Museumsdirektorin Emily Gordenker. Wenn wir uns nicht um die notwendige Instandhaltung kümmern, werden wir schließen müssen. Die Direktorin will sich selbstverständlich kümmern, aber zahlen kann das Museum nicht. Der Staat ist gefragt und zögert. Von unserem Kulturreporter Stefan Koldorf möchte ich nun wissen, was sich da vielleicht zusammenbraut. Lassen Sie uns, Herr Koldorf, zunächst mal über das Geld sprechen. Um welche Größenordnung geht es denn?
Wir reden von einem geschätzten Sanierungsbedarf in Höhe von 104 Millionen Euro. Und der kommt eben dadurch zustande, dass es sich bei diesem ursprünglichen Gebäude 1973 eröffnet, um einen Stahlbetonbau handelt, entworfen von Gerrit Rietveld. Und mit diesem Gebäude gibt es dasselbe Problem, das viele Stahlbetonbauten im Moment haben. Der Beton bröckelt, der Stahl innen drin, aus dem das tragende Gerüst besteht, kommt dadurch an die Luft, kann korrodieren, rostet, wie man das sagen würde. Und deswegen wird einiges instabil. Es geht aber auch um innere Ausstattung. Es geht um Klimaanlagen, die ursprünglich mal für 500.000 Besucher im Jahr ausgelegt waren und inzwischen mit 1,8 Millionen zurechtkommen müssen. Es geht um Alarmanlagen, es geht um die Aufzüge, also ganz, ganz viel. Und so setzen sich diese 104 Millionen Euro zusammen.
1,8 Millionen Menschen besuchen das Museum im Jahr, sagen Sie, Herr Koldorf. Das sind im Schnitt rund 5.000 Menschen am Tag. Reichen denn die Einnahmen nicht aus, um die Sanierung zu bezahlen?
Naja, man nimmt schon viel ein. Das Van Gogh Museum ist ähnlich wie der Louvre oder der Prado eigentlich ein Haus, das sich keine Gedanken darüber machen muss, wie viele Menschen denn kommen. Es ist ein Selbstläufer. Man hat dort, wie an vielen anderen Orten auch, ja sogar den Zugang regulieren müssen durch Timeslots, durch Tickets, die zu einem bestimmten Zeitpunkt nur gültig sind. Deswegen schafft man es auch, 85% aller Kosten, die anfallen, selbst zu tragen. Aber das ist nun eben ein Sonderposten, der kommt sozusagen außerhalb der Regel und da sagt Emily Gordenker, dafür reicht der staatliche Zuschuss in Höhe von 8,5 Millionen nicht mehr. Wir brauchen mindestens 11 Millionen im Jahr und wenn die nicht kommen, dann können wir nicht mehr für die Sicherheit von 200 Van Gogh-Gemälden, 500 Zeichnungen, 900 Briefen und 150 Werken von Freunden und Kollegen, aber auch nicht mehr für die Sicherheit des Publikums und der Mitarbeitenden garantieren.
Die meisten Museen im föderalen Deutschland, die werden von den Kommunen oder den Ländern bezahlt. Wer ist denn offiziell jetzt der Träger des Van Gogh-Museums in Amsterdam?
Das ist ein Deal, den man 1962 gemacht hat zwischen der Van Gogh-Familie, die sich Gedanken machen musste, was wird aus der Familiensammlung, wenn wieder jemand stirbt und Erbschaftssteuer und andere Dinge anfallen. Und da hat man dann eben einen Vertrag geschlossen, der lautet, wir stellen diese Sammlung zur Verfügung und der niederländische Staat verpflichtet sich, ein Museum zu bauen und ständig dafür zu sorgen, dass diese Sammlung gezeigt werden kann. Dieser Vertrag hat bis heute Gültigkeit und darauf pocht das Museum jetzt. Die Familie selbst ist organisiert in einer Stiftung, die ganz maßgeblich auch zum Unterhalt des Museums, beispielsweise durch Verkauf von Postkarten und Postern und was es da so alles im Shop gibt, beiträgt. Aber auch die sagt eben, wir stoßen an unsere Grenzen, noch mehr geht nicht. Abgesehen davon, wenn denn renoviert wird, ab 2028 soll das sein, dann geht das nur, indem entweder der Altbau 1973 oder ein Anbau von 1999 temporär geschlossen wird, nur noch Teile der Sammlung gezeigt werden. Und da rechnet man dann auch mit Einnahmeverlusten in Höhe von 50 Millionen im Jahr.
Wie kann es denn jetzt weitergehen? Also ich glaube, das Museum hat ja irgendwie auch Einspruch eingelegt, Einspruch gegen den Staat.
Ja, genau.
Sonderbare Konstruktion. Man ist vor Gericht.
Ja, das ist aber auch ein sehr ungewöhnlicher Akt, zu dem sich die Direktorin da entschlossen hat und zeigt schon, dass sie da einen gewissen Druck auch verspürt. Sie hat tatsächlich geklagt auf Einhaltung des Vertrages von 1962. Sie tut das nicht ganz ohne Grund im Moment. Im Oktober stehen nämlich Neuwahlen an. Die Koalition dort ist auseinandergeflogen. Der Kulturminister, der zuständig ist für das Museum, den gibt es gar nicht mehr. Der wird im Moment vertreten durch eine Kollegin von der rechtsliberalen Volkspartei für Freiheit und Demokratie. Und natürlich bieten diese Wahlen jetzt für Emily Gordenker auch sowas wie einen Hebel, um Druck auszuüben. Denn seien wir doch mal ehrlich, vorstellen, dass das Van Gogh-Museum irgendwann mal nicht mehr existiert oder geöffnet ist, können wir uns wahrscheinlich alle nicht.
Was bedeutet das denn, was Sie uns schildern, Herr Kolderhoff, für den Ruf der Museumsstadt Amsterdam, für das Image?
Naja, da kann man natürlich schon kompensieren. Wenn man allein auf die Museum Plain geht, also auf diese große offene Fläche im Norden der Stadt, dann ist da ja nicht nur das Van Gogh Museum, dann ist direkt nebenan das Stedelijk Museum, das städtische, mit einer fantastischen Sammlung. Noch ein paar Schritte weiter das Rijksmuseum mit Rembrandt und Franz Hals und den ganzen alten Meistern. Also das kann man schon kompensieren, aber für die Moderne in den Niederlanden steht Van Gogh wie kein anderer.
So ein Sanierungsbedarf, der kommt ja nicht von heute auf morgen. Ist denn dieses Museum, ist dieser Fall ein Beispiel dafür, wie kurzsichtig, man könnte auch sagen, wie kurzfristig Kulturpolitik oft betrieben wird und das ja nicht nur in den Niederlanden?
Naja, es gibt Verhandlungen über die Sanierung des Van Gogh-Museums hinter den Kulissen, also einigermaßen vertraulich, seit über 2 Jahren. Man ist aber einfach nicht weitergekommen. Deswegen jetzt dieser Schritt in die Öffentlichkeit. Grundsätzlich haben Sie aber recht. Kultur ist nicht nur in Deutschland, auch in den Niederlanden eine freiwillige Aufgabe. Das heißt, sie hat keinen Verfassungsrang. Es gibt keine Verpflichtung des Staates, sich dafür zu engagieren. Und wenn denn die Finanznot an allen Ecken und Enden groß und größer wird, dann ist es häufig die Kultur, bei der als erstes gespart wird. Das ist in Deutschland ja nicht anders. Bei uns übrigens tragen die Museen, die öffentlichen, gerade mal knapp 20% zum eigenen Etat bei. Also auch da kann man sich vorstellen, wenn hier die Gebäude in die Jahre kommen, dann werden wir vor ähnlichen Situationen stehen.
Droht dem Van Gogh-Museum in Amsterdam die Schließung? Klar ist, das Haus muss dringend saniert werden. Unklar ist, wer das bezahlt. Die Hintergründe waren das von unserem Kulturreporter Stefan Kolderhoff. Danke für das Gespräch, Herr Kolderhoff. Guten Abend.
Guten Abend.
Sowjetische Komponisten hatten so ihre Tricks, um sich der verordneten hurra-sozialistischen Musikdoktrin zu entziehen. Sie zitierten in ihren Werken zum Beispiel einfach berühmte Tonsätze aus dem Westen. Rodion Chetrin hat das zum Beispiel gemacht mit Georges Bizets Carmen. Gewusst wie? Seine Carmen-Suite machte Karriere. Nach 1989 gelang dem von den Sowjets hochdekorierten Komponisten so etwas wie ein musikalischer Befreiungsschlag mit seinem 1992 komponierten Stalin-Cocktail. Es ist eine bitterböse Abrechnung mit sozialistischem Hammer- und Sichelpathos. Ein musikalischer Molotow-Cocktail gewissermaßen, nicht brennbar, doch subversiv in einer Zeit, der solch ein Werk nicht mehr lebensgefährlich war. Jetzt ist Rodion Chetrin im Alter von 92 Jahren gestorben. Wir hören einen Nachruf von Susanne Schmerda.
Rodion Schedrin kam aus einer Moskauer Priesterfamilie und war tief verwurzelt in der russischen geistlichen Musik. 5 Jahre lang besuchte er die staatliche Chorschule in Moskau, was Spuren hinterließ. Ich stamme aus dem Chor, erklärte er seine Liebe zur Chor- und Vokalmusik einmal. So wurde er 1988 der erste sowjetische Komponist überhaupt, der eine moderne russische Liturgie schrieb, der versiegelte Engel. Am 16. Dezember 1932 geboren und als Komponist und Pianist am Moskauer Konservatorium ausgebildet, hat Rodion Schedrin für alle Gattungen geschrieben. Literaturopern nach Gogol und Nabokov, Ballette nach Tolstoi und Tschechow, Vokal-, Instrumental- und Klaviermusik. Er war traditionsverbunden. Die russische Folklore und Volksmusik, Dichtung und Literatur prägten sein Werk.
Tradition immer muss sein. Das ist normale Entwicklung, glaube ich. Und ich glaube, ich habe ein bisschen diese Linien aus Glasunow durch meine Lehrer Schaporin und Schostakowitsch zu heutiger Zeit.
Glinka und Glasunow, dann sein Kompositionslehrer Juri Schaporin, sie alle gaben wichtige Impulse. Vor allem aber Dmitri Schostakowitsch als großer Mentor und Freund.
Ja, wir haben das gleiche Herz, die gleiche Körper, die gleiche Augen, die gleiche Ohren.
Schostakowitsch war es, der immer wieder Fürsprache einlegte für Schedrin. Etwa 1967, nach der skandalumwitterten Moskauer Uraufführung der Carmen-Suite. Sie ist Schedrins bekanntestes Werk, komponiert für die Bolschoi-Prima-Ballerina Maria Plisetskaya, seine Ehefrau. Mit diesem Geniestreich nach Bizets berühmter Oper, rhythmisch geschärft und voll unerwarteter Wendungen, kam der internationale Durchbruch. Der Komponist wurde 1972 mit dem Staatspreis der UdSSR geehrt. Ein Jahr später folgte er Schostakowitsch im Amt des Präsidenten des Russischen Komponistenverbandes. Doch obwohl Schedrins künstlerischer Weg in der Sowjetunion nach außen scheinbar problemlos verlief, musste er manchen lebensgefährlichen Balanceakt zwischen offizieller Kulturdoktrin und individueller Kunstaussage bestehen. Als Lebensbeichte entstand 1984 das Orchesterstück Selbstporträt, das auf ausdrücklichen Wunsch von Maris Jansons zum 80. Geburtstag von Schedrin erklang. Doch mit welchen musikalischen Mitteln hatte der Russe hier sein eigenes Ich dargestellt?
Das bleibt mein Geheimnis. Deswegen habe ich es auch mir gewidmet. Ich beichte hier mein Leben. Meine intimsten emotionalen Gefühle lege ich offen, wie ein japanischer Samurai, der den Harakiri, den Selbstmord begeht. Außerdem zeige ich darin meine Sicht auf die Welt, die mich umgibt und mich beherrscht. In diesem Falle meine ich das sowjetische System, das uns alle versklavt hat.
Nach Perestroika und Wende Ende der 1980er Jahre wurde aus dem Geheimtipp die Kultfigur Schedrin, wie beim Münchner Klaviersommer. Er pendelte zwischen Moskau und der bayerischen Landeshauptstadt und servierte seinem Publikum 1992 seinen ganz persönlichen bittersüßen Stalin-Cocktail. Seiner Autobiografie gab er 2008 den Titel »Was man schreibt, ist unantastbar«.
Zum Tod von Rodion Schedrin war das Susanne Schmerder. Und nun, hier in Fazit, der Blick in die Feuilletons von Tobias Wenzel.
100., 70., 50., 10., wohin man auch schaut, überall runde Geburtstage in den Feuilletons vom Samstag. Am 30. August 1955 kam die Kunstfigur Helge Schneider auf die Welt, da war ich schon fertig, sagt Helge Schneider über Helge Schneider im Interview mit Philipp Bovermann von der Süddeutschen. Ein Interview zum 70. Geburtstag des Künstlers an diesem Samstag. Bovermann fragt den Musiker und Komiker unter anderem: Hatten Sie eigentlich schon mal einen Burnout? Nein, leider nicht, antwortet Schneider. Helge verkauft keine Konfektionsware, er ist einer der letzten Tante-Emma-Läden und der Laden läuft, schreibt der Kabarettist Andreas Rebers im Tagesspiegel und äußert einen Wunsch. Sollten irgendwann Außerirdische zu uns kommen, hoffe ich, dass Helge Schneider mit ihnen Kontakt aufnimmt und nicht Annalena Baerbock. Augenzwinkernd gebraucht Rebers den Begriff der Helgologie für die wissenschaftliche Beschreibung von dessen mannigfaltiger Kunst. Patrick Barners Geburtstagsartikel für die Frankfurter Allgemeine klingt dann allerdings wirklich so wie eine wissenschaftliche Abhandlung. Barners analysiert ein Lied Schneiders von 2003, in dem ein Hampelmann Klage darüber führt, dass kein Kind mehr an seiner Schnur zieht. Der durchgehaltene Modus der Elegie erweist sich als Medium der Zustimmung zu einem Schicksal, dem die Fatalität abhanden kommt, weil es gar nicht wegzudenken ist, beim besten Willen nicht der Sphäre der Kontingenz zugeschlagen werden kann, schreibt Barners, der hoffentlich über Helge Schneider auch ganz einfach lachen kann. Am Sonntag vor 10 Jahren sagte Angela Merkel den berühmten Satz »Wir schaffen das« mit Blick auf die Integration von Flüchtlingen. War Merkels »Wir schaffen das« am Ende vielleicht ein ostdeutscher Satz? Fragt Simon Strauß in der FAZ. In diesem Sinne wäre Merkels Wortwahl als Ausdruck eines gemäßigt optimistischen, von der ostdeutschen Nachbarschaftshilfe und einem protestantischen Verantwortungswillen geprägten Ethos zu verstehen. In dem Fall, argumentiert Strauß, wäre die Adressierung des Satzes »Wir schaffen das« an alle Deutsche aber problematisch gewesen. Denn die Westdeutschen seien mehrheitlich keine anpackenden Nachbarschaftshelfer, sondern liberale Wohlstandsindividualisten gewesen. Vielleicht sei deshalb bis heute kein gesamtdeutsches Wir-Gefühl zu spüren, kein positiver Ruck. Zum Schaffen können gehört auch das Träumen wollen, schreibt Simon Strauß in der FAZ. Etliche der von ihm erwähnten westlichen Wohlstandsindividualisten haben ab 1975 Yps gelesen, die Comiczeitschrift mit dem Gimmick. Da gab es Urzeitkrebse zum Selberzüchten, ein Schleuderkatapult oder eine ominöse Wunderschrumpffolie mit Spezialmalstift. Ich hatte keine Ahnung, was das war, aber es klang aufregend, unbekannt, neu. Erinnert sich Gabi Koldewey in der Taz. Nun zum 50. Geburtstag erscheint die Yps erneut als einmalige Jubiläumsausgabe. Ebenfalls in der Taz wird ein weiterer runder Geburtstag gefeiert. Vor 100 Jahren zog das Bauhaus nach Dessau. Hilka Dirks bezeichnet das Bauhaus als »Wiege der gestalterischen deutschen Moderne« und zeigt sich fassungslos darüber, dass die AfD das Bauhaus einen Irrweg der Moderne nannte. Für Dirks ist das nicht nur Ignoranz, sondern auch faschistische Vernichtungsideologie. Zum Schluss lieber noch schnell etwas Erfreuliches, nämlich Komisches aus dem SZ-Interview mit Helge Schneider zu dessen 70. Auf die Frage, ob er schon mal meditiert habe, antwortet er: »Ich meditiere ständig beim Autofahren.«
Der Blick in die Feuilletons von Tobias Wenzel. Und das war's, unser heutiges Fazit mit Eckhard Rölke am Mikrofon. Ich danke für Ihr Interesse und wünsche einen guten Abend.